Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an. Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, wir beenden die Staffel 18, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und wir beenden die Staffel 18 wie jede Staffel zuvor mit der Q&A-Folge. Wie jedes Mal sagen wir Danke an alle, die geschrieben haben. Wie fast jedes Mal freuen wir uns sehr, dass besonders viele Frauen geschrieben haben. Ich greife ein bisschen vor. Es wird ausdrücklich auch danach gefragt, wann wir denn jetzt einmal eines dieser typischen Frauenthemen uns zur Brust nehmen. Wir haben da bisher immer ein bisschen Zurückhaltung gehabt, aber vielleicht werden wir diese Zurückhaltung jetzt überwinden. Aber wir fangen gleich einmal an, oder? Willst du noch irgendwie was Einleitendes sagen? Willst du die Massen begrüßen? Willst du einen vorgezogenen österlichen Segen?
Nein, tatsächlich, du siehst es, ich habe die Tunika an, ich habe auch den Lorbeerkranz um den Hals. Ich werde nachher auf den Balkon treten, wie ich es jeden Abend tue. Und alle Huldigen, die da an meinem Haus vorbeigehen, ja, beziehungsweise unter den Säulengängen dieser Marmorveranda, andächtig warten, bis der Imperator erscheint. Nee, kommt, lass uns arbeiten.
Der Stadt und dem Erdkreis. Hallo Andreas, ich hoffe, es ist okay, dich hier einfach anzuschreiben. Blops, der Didi ist das. Der Didi fragt wegen ADHS. Und zwar er schiebt seinen Diagnosetermin schon seit Jahren vor sich hin. Er hat aber eine ziemlich starke Vermutung, dass er ein Leidens- bzw. gar nicht so sehr Leidensgenosse von dir sein könnte. Jetzt möchte ich gerne wissen, ob es eine Spezialistin oder einen Spezialisten gibt, der sowohl die psychologische als auch die biochemische Seite beurteilen kann. Die Frage kam, bevor wir die Folge hatten mit der Monika Riedinger.
Und damit halte ich sie auch für beantwortet, weil tatsächlich wüsste ich selber keinen Ankerpunkt als das Netzwerk von der Monika, wo ich gerade hin verweisen könnte. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, die lass es dir anschauen. Ob das jetzt medikamentös versorgt werden muss oder nicht, ist ja jedem selbst überlassen. Aber grundsätzlich hilft halt eine Diagnose, so ein bisschen einfach Sachen einzunorden. Und im besten Fall erzielt man damit auch ein bisschen mehr Akzeptanz in der im Umfeld, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Ansonsten, klar, wir sind Biohacking-Podcast, Didi, du weißt, was lässt mich scheitern, beziehungsweise was lässt mich weniger scheitern in der Funktionsfähigkeit? Schlaf, Licht, Bewegung, Kälte, Blutzucker stabil halten. Wenn ich das alles einhalte, klappt auch eine ganze Menge echt gut. Wenn ich es nicht einhalte, wird es ein bisschen schwer. Mikronährstoffe, Magnesium, Zink, Eisen, Omega-3, wenn die passen, hilft's auch relativ gut. Nicht vergessen, Dopamin ist nicht zwingenderweise Motivation. Es ist irgendwas Ähnliches, aber es ist nicht Motivation. Das heißt, schau dir das alles genau an und solltest du zum Ergebnis kommen, eine medikamentöse Lösung ausprobieren zu wollen oder zu dürfen, dann mach das fix. Also ich bin gerade auch wieder mit dem Atentin zugange. Ob es was bringt oder nicht, das mögen die Auguren oder irgendjemand anders, der mich in der Tonika da auf dem Balkon stehen sieht, beurteilen. Ich glaube nicht zwingenderweise, dass es die Übernahme der Weltherrschaft massiv beschleunigt, aber ein bisschen strukturierter bringt es auf alle Fälle. Deswegen such dir einen Platz in Monikas Netzwerk und melde dich zurück, wenn du ihn gefunden hast.
Ja, die Monika hat mir übrigens nach der Veröffentlichung unserer Folge gesagt, es wäre doch möglich, vereinzelt Coachings bei ihr in Anspruch zu nehmen.
Sie ist Anfängerfehler.
Sie hat den Dogmatismus, den sie bei uns auf Sendung hatte, hat sie jetzt ein bisschen aufgeweicht. Lieber Didi, du bist der Erste, der es hört. Vielleicht findest du eine Chance. Die Monika ist ja nicht weit weg von dir. Du bist im Westen Österreichs zu Hause. Und vor allem, wir sind ja auch alle über die Internetsache ganz gut miteinander verbunden. Der Peter, einer von vielen, die sich wirklich in rührender Weise freundlich über unsere Arbeit äußern. Wir sind wirklich sehr gerührt. Herzlichen Dank. Er schreibt über gepulste elektromagnetische Felder, PEMF. Mhm. Wir haben ja schon sehr ausführlich über Mikrostrom gesprochen. PEMF vermisst er. Ich glaube, er vermisst ein bisschen zu Unrecht. Ich glaube, wir hatten in den grauen Vorzeiten der Biohacking-Praxis einmal eine PEMF-Folge. Mhm. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau.
Sag mal so, ich glaube, er hat das böse Wort mit B erwähnt, oder?
Ja.
Genau. Also grundsätzlich ist es so, pulsierende elektromagnetische Felder sind extrem wirksam, sind extrem großartig. Ich weiß nicht, in welchem Kontext, aber ich habe es bestimmt sehr oft gesagt, weil ich bin ja ein Riesenfan unterschiedlichster Geräte. Die Geräte haben alle eins gemein. Sie haben eine signifikante Menge an pulsierenden elektromagnetischen Strahlen, die sie von sich geben. Die kann man messen. Dafür gibt es ein sogenanntes Gaussmeter. Und wenn sie eine gewisse Grenze überschreiten, dann scheinen sie in verschiedenen Bereichen des menschlichen Körpers in einem hohen Maße heilkräftig zu sein. Ich glaube, im direkten Marketing, Strukturvertrieb angebotenen Matten mit B fallen da größtenteils nicht runter, weil sie schlicht und ergreifend schon nicht die notwendige Gausszahl aufbringen, dass sie richtig viel können. Das heißt, im besten Fall simulieren die dann quasi das natürliche Magnetfeld der Erde. Das ist auch ganz schön toll, aber für 3.000 Euro erscheint mir das ein wenig unsinnig zu
sein.
Kann
man sich in die Wiese legen, oder?
Ist jetzt um die Jahreszeit kalt, aber auf der anderen Seite, wenn du jedes Mal, bevor du dich hinlegst, noch, keine Ahnung, 8 Euro anzündest, dann hält's immer noch für ein Jahr. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ist ein extrem spannendes Thema. In Amerika gibt's Pulse-Centers, die sind idiotisch geil. In Amerika gibt's Geräte, die sind sogar von der FDA zur Heilung von Knochenbrüchen und Ähnlichem zugelassen. Ist ein unglaublich spannendes Feld. Wir können da auch gerne mal eine Folge machen. Das Problem ist nur, die meisten Geräte, die bei uns quasi für den Humangebrauch zulässig sind, sind schwachbrüstig, zumindest für die orthopädische Anwendung. Und die feinen elektromagnetischen Felder, also die feinen PEMF, haben halt so ein bisschen das Problem, die können dann halt auch nicht so ganz viel. Also wenn alles verdammt gut läuft, dann helfen sie mal wieder. Die Geldrollenbildung der Blutblättchen im Dunkelfeldmikroskop aufzulösen. Ich glaube allerdings, das kann auch mein Hund. Also insofern, ja.
Der Peter denkt an eine nächste geplante Investition und er ist im Zwiespalt, ob er sich ein PEMF-System zulegt oder doch in Richtung Mikrostrom gehen sollte. Was würdest du ihm denn empfehlen? Also er sagt, der Hintergrund ist Kraftsport und der Hintergrund ist Regeneration.
Mikrostrom. In dem Fall Mikrostrom. Magnetfeld ist super spannend, wenn du eine Sauerstoffkammer hast und quasi die Menge an verfügbaren Blutkörperchen erhöhen möchtest, die eben diese Geldrollen auflöst. Magnetfeld ist super, wenn du dir was gebrochen hast und irgendwie versuchst, damit eine Knochenheilung anzuregen, was bei starken Magnetfeldern echt toll bringt. Und Magnetfeld ist super, wenn du sonst eh schon alles hast, aber wenn du da gerade noch auf der Ausstattungsreise eher im Startbereich bist, wenn du aktiver Sportler bist, ich würde fix einen Mikrostrom nehmen, dann kann man unterwegs leichter mitnehmen. Diese Matten sind sperrig und kompliziert und schwer und passen nicht ins Flugzeug und gar nichts. Kauf da ein vernünftiges, frequenzspezifisches Mikrostromgerät, wahlweise vom lieben Jacques, Karl-Uwe Junior von Best oder von Microflow, sind beides total großartige, tolle Geräte und auch ganz kluge und liebenswerte Menschen dahinter. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und ich glaube tatsächlich, der Tag, an dem ein Magnetfeldgerät mit Humanzulassung sub 8.000 Euro in Europa auftaucht und bei mir irgendwie mal zum Ausprobieren aufschlägt, den hörst du dann, lieber Freund, weil ich schreie dann so laut. Da braucht man dann noch nicht mal ein Internet, weil ich mich so freue.
Sehr gut. Die Nora. Die Nora erinnert sich mit großer Freude immer noch an die Folge übers Spazierengehen. Ich weiß auch nicht warum, ich glaube aber, die war wirklich lustig. Da war mir irgendwie, das war glaube ich die Zeit, in der ich so im Winter nur mit Badehose bekleidet spazieren gegangen bin und mich gewundert habe über die öffentliche Aufmerksamkeit. Und es gab eine zweite Folge, wo wir unsere Schlafrituale auf die Partnerschaftstauglichkeit abgeklopft haben, nämlich mit Haube, Handschuhen, Mouthtaping und Socken.
Ich erinnere mich. wir wollten ja da auch eine Videoserie dazu produzieren, aber nur über 18.
Das war die Folge, in der wir versucht haben, eine OnlyFans-Karriere zu starten. Wir haben es bis heute nicht zusammengebracht, aber immerhin die Handschuhe hätten wir schon, die notwendig wären, um die Weltherrschaft auf OnlyFans an uns zu reißen. So, aber ernsthaft fragt die Nora wegen der Ernährung. Sie sagt, wie schaffst du das, Andreas, mit deinem OMAD, dass du jeden Tag auf deine Protein- und Ballaststoffmenge kommst? Wirfst du dir jeden Tag Proteinpulver, Aminosäuren und Flohsamen ein? Klammer auf, ich glaube ja, Klammer zu, oder?
Ja. Also ich bin nicht ganz so treffsicher. Also wenn das Zeug in Kapseln kommt, werfe ich noch. Bei Pulver schütte ich lieber, sonst geht so viel verloren. Aber nein, es ist ja klar, ich arbeite aus tiefster Überzeugung und weil ich auch glaube, dass es eine vielschichtig intelligente Lösung ist mit essentiellen Aminosäuren, wahlweise von MitoCare oder jetzt auch von Molecular, die haben jetzt auch welche rausgebracht, die auch super sind. Ich habe fix immer meinen, ich sage jetzt mal vereinfacht, Ballaststoffmix von MitoCare. Ich bin immer noch bei dem Flora Stabil, was es inzwischen Gott sei Dank auch in Bioqualität gibt, was mich noch viel mehr freut. Und das sind eigentlich so meine beiden Ernährungsoptimierer. Damit passt dann auch der Rest.
Gut, das Flora Stabil, muss ich sagen, ist geschmacklich tatsächlich für mich der Endgegner. Damit struggle ich wirklich.
Also ich muss tatsächlich sagen, im Vergleich zum liposomalen Glutathion.
Das liposomale Glutathion, da stehe ich bis heute nicht, warum du das so ablehnst. Geschmacklich. Ich könnte baden in liposomalem Glutathion, verglichen freilich nur mit dem Flora-Ding, weil da bin ich tatsächlich, also muss ich sagen, da kriege ich ein bisschen eine innere Unruhe. Aber vielleicht ist es ja auch beabsichtigt, dass man von dem Präparat eine innere Unruhe bekommt. Die Isabel, wir lassen die Hörerinnen und die Hörer jetzt mit dem Gedanken an innere Unruhen alleine. Die Isabel fragt, ob wir uns einmal dem Thema Sauerstoff mit Negativionen widmen wollen. Es gibt da so drei Geräte, die sie anspricht, nämlich Breezy von Neovec, ATP, Inonic Stim und Energy Spirovital. Man kann jetzt unschwer dem Zittern in meiner Stimme und dem Stammeln entnehmen, dass ich von diesen Geräten in meinem Leben noch nicht gehört habe.
Ich muss jetzt tatsächlich ganz kurz bei dem dritten, wie hieß das dritte?
Energy Spirovital.
Das ist interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, das ist eine andere Technologie, weil ich dachte eigentlich, der Energy wäre ein Verwandter vom Nano-V. Das muss ich jetzt ganz kurz überprüfen, auch wenn es uns kurz Zeit kostet, so ist mal durchgerutscht. Wir haben jetzt die Wahl zwischen über Äpfel und Birnen oder Birnen und Pferdeäpfel zu reden. Das heißt, tatsächlich ist es so, die ersten beiden Produkte, diese Sauerstoff-Ionisierungsgeräte, die befinden sich in einem sehr experimentellen Bereich mit mehr oder minder anekdotischer Studienlage, würde ich jetzt mal sagen, während der Energy genauso wie der Nano-V ja auf der vierten Phase des Wassers von Professor Gerald Pollack beruhen. Dieses Sauerstoff-Ionisierungsthema, das hat momentan einen Unterbau mit Anecdata. Es stellt jedes Jahr auf den Biohacking Days in Stuttgart auch ein Kollege der da auch irgendwie so ein Gerät am Start hat. Der hält dann da auch gemeinhin einen Vortrag dazu. Ja, genau.
Das wird schon sehr oft und sehr gern verwendet. Also genau, du hast es eine Zeit lang auch intensiv verwendet.
Ich verwende auch das Energy. Also wie gesagt, das Strukturieren von Wasser in dieses Wasser der vierten Gase zum Zwecke der Phase zum Zwecke der Inhalation ist eine wunderbare Geschichte.
Mhm.
Das andere ist halt irgendwas, da kennt man sich, da hab ich ehrlicherweise einen Verdacht, aber keine ernsthafte Meinung, ersetzt aber ganz definitiv weder IHAT noch hyperbare Sauerstoffkammer noch sonst irgendwas, was man ernsthaft mit Sauerstoff anfangen würde. Und dementsprechend würde ich das vielleicht, also wenn man mir was zum Ausprobieren schicken würde, würde ich es wahrscheinlich anschauen. Aber wenn du jetzt tatsächlich in dem Bereich was kaufen möchtest, kauf dir was von Energy oder von den Nano-V von Eng 3.
Das sind die beiden, die einander gar nicht so gerne mögen, gell? Energy und...
Genau. Allein die Tatsache, dass ich die beiden in einem Satz erwähne, hat vermutlich zur Folge, dass heute Nacht meine Voodoo-Puppe wieder 200 bis 300 weitere Stecknadeln im Herzbereich bekommen wird. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern.
Okay. Gut, es gibt also ein Schlachtfeld in der vierten Phase.
Aber grundsätzlich, sie wollen so ungefähr das gleiche Geld haben.
Und zwar relativ viel beide.
Was tatsächlich gar nicht so wenig ist. Die Aussage Versuch macht klug ist tatsächlich dabei entscheidend. Man soll es auf alle Fälle sich die Gelegenheit suchen, das ein paar Mal zu testen, bevor man rein investiert, weil letzten Endes ist es echt viel Geld, was da auch ausgegeben werden kann. Ich glaube tatsächlich dran, dass es eine sehr spannende Wirkung haben kann. Aber wie immer beim Wasser der vierten Phase gilt halt auch, je älter der Knabe oder neuerdings natürlich auch je älter das Mädel, wenn wir es nicht mehr übertreffend angesprochen haben wollen, desto größer der Bums. Das heißt, bei jungen Menschen, die noch in der Lage sind, ausreichend Wasser der vierten Phase zu produzieren, tut sich häufig eher nicht so viel. Währenddessen, wenn die Ringe mehr und die Jahre ebenso mehr geworden sind, kann es durchaus sein, dass man damit massiv eine energetische Verbesserung erzielen kann.
Sehr gut. Wir gehen weiter zur Nina und zum Thema Ashwagandha. Immer wieder taucht das Thema Ashwagandha bei uns auf und im Prinzip haben wir uns darauf verständigt, dass Ashwagandha von Markenherstellern eigentlich bedenkenlos von jeder Mann und jeder Frau konsumiert werden kann. Die Nina hingegen, die unseren Podcast für mega hält, was ich in diesem Zusammenhang noch betonen möchte, hat allerdings eine Anmerkung und zwar, sie verträgt Ashwagandha gar nicht und sie sagt, das hat zu tun mit einem Gendefekt, den sie hat und ein paar andere auch. Wir haben über dieses Mail schon davor gesprochen, deswegen brauche ich es jetzt nicht ausbreiten vor dir. Was möchtest du dazu sagen? Hat sie recht oder hat sie nicht so recht?
Natürlich hat sie recht, insofern, dass es tatsächlich eben diese BCHE-Genvariante gibt, die tatsächlich mit Ashwagandha fix nicht klarkommt. Ich kenne keine Zahlen, wie häufig oder nicht häufig das ist. Es scheint mir nicht sonderlich häufig zu sein, aber ich habe es da auch zum ersten Mal gehört und dann überprüft. Es kann auch sein, dass das Thema Schwangerschaft zu einer temporären Unverträglichkeit von Ashwagandha führt. Es kann auch sein, dass eine Mangelernährung zu einer temporären Unverträglichkeit von Ashwagandha führt. Und es kann auch sein, wenn die Leber bzw. der Stoffwechsel irgendwie stark entgleist sind, dass es auch dann nicht so richtig gut ankommt. Also im Endeffekt, ich glaube, die Nina hat es ja selber auch so gesagt, dass sie das Ganze gerne mal mit einer Nutrigenetik bzw. Pharmakogenetik anschauen wollen würde. Also grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn man jetzt da den Verdacht hat, dass es nicht so funktioniert, einfach mal nachschauen, ob es da irgendeinen Pfad gibt, der das Ganze erklären könnte. Ja. Sollte es zufälligerweise eine Schwangerschaft sein, gehe ich davon aus, fällt es den meisten auf.
Ja, die Nina hat mit ihrem Gendefekt blöderweise auch Probleme mit Q10, Omega-3 und pflanzlichen Fetten. Das heißt, das ist nicht auf Ashwagandha beschränkt. Aber nur der Vollständigkeit halber. Das heißt, es kann auch sein, wenn Sie selbst hochwertiges Ashwagandha nicht gut vertragen, dann kann es möglicherweise genetische Ursachen haben. Der Grund, also die Wahrscheinlichkeit ist allerdings ziemlich gering. Der Alex, Anfang 30, Multiple Sklerose. Das ist natürlich scheiße. Das Thema Autoimmunität und stille Entzündungen betrifft gefühlt immer mehr Menschen, sagt er. Und daher glaubt er, dass seine Frage insgesamt für die Community vielleicht interessant sein könnte. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir sowieso gerne helfen, soweit wir das tun können als Biohacker und nicht in den medizinischen Bereich vordringen. Er fragt, was würdet ihr denn tun, wenn ihr in meiner Situation wärt? Was würdet ihr testen? Was würdet ihr unternehmen, um der Krankheit auf den Grund zu gehen und Entzündungen massiv zu senken oder das Immunsystem zu beruhigen? Er ist bereits fortgeschritten. Also Themen wie gesunde Ernährung, guter Schlaf, Vitamin D, Omega 3 und so weiter sind Selbstverständlichkeiten für ihn. Was fällt dir ein, mein Lieber?
Zu wenig, als dass man es im Podcast teilen könnte. Nein, tatsächlich ist es so, das Thema MS ist brutal. Der gute Jens Schauberger, Jens macht sich stabil, ist ja auch mit der gleichen Diagnose geschlagen und kämpft da auch mit mal mehr und mal weniger großem Erfolg gegen diese MS-Schübe an, die ihn jedes Mal ordentlich zurückwerfen. Ein wesentliches Thema, was ich aus seinen Erfahrungen gelernt habe, scheint tatsächlich das Thema ketogene Ernährung zu sein. Die scheint ihm sehr gut zu tun. Da arbeitet er auch mit der Julia Tulipan zusammen. Das heißt, es wäre ein Ansatz, den würde ich gerne weitergeben.
Ja.
Es war tatsächlich so, dass es unterschiedliche Energiestämme sozusagen aus den Darmbakterien gibt, wo er ein bisschen was gemacht hat. Ich glaube, zwischenzeitlich arbeitet er auch mit einer Testosteronersatztherapie, die, soweit ich mich erinnere, auch recht vernünftig funktioniert. Aber letzten Endes muss ich tatsächlich sagen, ich bin Gesundheitsheimwerker, ich bin kein Arzt und selbst wenn ich jetzt in einem 1-zu-1-Setting da noch andere Ideen hätte und sie aussprechen würde, ist es einfach nicht meine Rolle, das im Internet so zu teilen.
Es gibt den Biohacking Chris, der selbst unter MS leidet und das war der Beginn für sein Biohacking-Thema. Vielleicht ist das eine Ansprechperson für diesen ganz speziellen Fall. Die Sandra, großer Fan, eigentlich eine Happy Biohackerin mit Zwinker-Smiley. Sie informiert uns allerdings jetzt, das ist ein bisschen ähnlich wie das Schreiben vorhin von der Kollegin mit dem Ashwagandha. Sie schreibt über die Bioregulatoren. Sie hat sich die besorgt nach unserer Folge mit dem Werner, hat allerdings dann die Behandlung damit abbrechen müssen. Der Grund dafür ist, dass sie meint, die Bioregulatoren seien Histaminliberatoren. Entweder der Wirkstoff selbst, also die langkettigen Peptide, oder ein Zusatzstoff, den du in einer anderen Folge, in der Folge mit den Peptiden erwähnt hast, vielleicht diese Lipopolysaccharide. Sie hat auch die Gesichtscreme von der Firma Mythos mit den Kupferpeptiden nicht vertragen. Sie schreibt uns das deswegen, damit auch Menschen, die eine Histaminintoleranz haben, die vor allem auf Histaminliberatoren sensibel reagiert, das vielleicht auch wissen. Hast du davon schon gehört, Andreas? Ist dir das neu? Oder bist du
Wir müssen ein bisschen aufräumen, da sind fachlich dann doch so ein paar Sachen drin, die einfach so nicht stimmen. Also sprich, diese PLAs, über die wir uns mal unterhalten haben, die sind nicht bei den Cavinson-Peptiden drin. Das gibt die Herstellungsmethode bei den Cavinson-Peptiden auch gar nicht her. Die sind ausschließlich bei den langkettigen Peptiden anzutreffen, also sprich bei den Produkten aus China oder von mir aus auch aus Amerika, wenn sie nicht in der entsprechenden Compounding Pharmacy, sondern eher in der Großproduktion gefertigt worden sind. Das Zweite beim System Cavinson, natürlich kann es durchaus sein, dass da Histamin freigesetzt wird, aber dann würde ich tendenziell gerne mal den Medikamentationsplan angeschaut haben, beziehungsweise auch mal überprüft haben, hat sie da jetzt Einzelprodukte oder Dreierkombinationen genommen? Ich glaube, bei jemandem.
Hat sie was geschrieben? Sie hat da was geschrieben. Sie hat sich eben Werner bestellt, Lady 3, Vision, Epitalon und Svetinorm.
Genau. Und wenn man jetzt auch nur ein Dreierprodukt hat, weiß ich schon nicht, ob das bei einer Histamin-Geschichte eine wahnsinnig clevere Idee ist. Wenn man die dann noch kombiniert, ist es definitiv keine gute Geschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einer Histaminfreisetzung bei Epitalon kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einer Histaminfreisetzung bei Svetinorm kommt, weil es auch ein Einzelprodukt ist. Bei den Dreierkombinationen, da mag das der Fall sein. Allerdings gilt halt tatsächlich, da dann auch die Dosis zu unterschreiten bzw. die Sachen einzuschleichen. Also mir ist durchaus bewusst, dass das Thema Histamin mehr hässliche Gesichter haben kann, als die meisten sich irgendwie in ihren schlimmsten Albträumen vorstellen würden. Das ist mir allerdings neu. Bei der Creme von Mythos ist es so, da müsste ich jetzt wissen, ob sie die Männer- oder die Lady-Variante verwendet hat. Ich habe ein paar Klientinnen mit Histaminintoleranz, die die Männer-Variante verwenden und da funktioniert das Ganze gut und da geht es eben auch darum, dass die super in der Lage sind, selber eigenes Histamin zu bilden, also die auch dieses Histamin-Liberatoren-Thema haben. Dementsprechend müsste man da nochmal so ein bisschen nachfragen, damit man es wirklich beantworten kann. Grundsätzlich gilt, wenn ihr ein Problem mit euren Mastzellen habt, müsst ihr natürlich immer, wenn ihr irgendwelche Substanzen ausprobiert, die in halbierter Menge oder sowas starten und langsam hochtitrieren, weil einfach bei einer MCRS, also sprich bei dieser Mastzellenaktivierung, der Körper Histamin schon zu Baustellen freilässt, wo andere Leute einfach noch nicht mal auf den Gedanken kommen, dass was sein könnte.
Gut, super. Danke für den Hinweis, liebe Sandra, und hoffentlich hat dir das ein bisschen geholfen. Die Geli, sagt, unser Podcast hat 137,5%igen Mehrwert. Ich glaube, damit hat sie das ziemlich gut eingeschätzt. Ihre Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Kältekammer und Eisbaden? Also abgesehen vom finanziellen Aspekt, klarerweise, und den unterschiedlichen Medien, das Wasser und Luft unterschiedlich leiten. Aber welche Anwendung würden wir denn bevorzugen?
Ja, für was?
Diese Frage hat sie nicht gestellt.
Ja, liebe Geli, ich schätze dein Lob. Lass es uns irgendwie anders versuchen. Grundsätzlich jede Form der Kälte, wir haben ja neulich auch noch das Thema Handkühlung ausführlich besprochen, hat irgendwie seinen Platz. Wenn du sagst, du brauchst was für die mentale Seite, ist eine kalte Dusche oder ein Eisbad sicherlich deutlich effektiver als jetzt beispielsweise die Kryokammer. Wenn du sagst, du brauchst was vor dem Sport, um die Motivation zu erhöhen und die Maximalkraft zu steigern, würde ich aus pragmatischen Gründen immer in die Kryokammer springen, weil danach ist man nicht nass und es ist alles weniger zeitaufwendig und pipapo. Wenn du sagst, du möchtest etwas tun, um deine Resilienz in Verbindung mit einem Naturerlebnis im Winter zu stärken, dann bitte bereite dich darauf vor, pack dir eine Begleiterin oder einen Begleiter und geht zusammen Eisbaden. Das ist natürlich vom Set und Setting und von der gesamten Belohnungshormonkaskade, die in der Folge ausgelöst wird, am meisten oben anzusetzen. Und sonst würde ich tatsächlich sagen, die Kälte ist die beste, die du auch tatsächlich an dich ranlässt.
Sehr gut. Ja, und bitte nicht irgendwelche Löcher in Eisflächen schlagen und dann hineintauchen oder so. Ja.
Und wenn ihr das tut, streamt bitte nicht live ins Internet.
Ja. So. Ja, also lasst alles weg, was Blödheit ist und insbesondere die Arten von Blödheiten, die dann das Leben kosten können und vielleicht auch noch irgendwelche Einsatzkräfte in unangenehme Situationen bringen. Dankeschön. Der Andi hat uns erst vor kurzem kennengelernt. Hallo Andi. Und er hört die Folgen jetzt nach. Ich möchte mir den Alltag vom Andi nicht so gerne vorstellen, aber er verbringt den Alltag sehr häufig mit einem Rucksack, also mit einem, er hat einen Go-Ruck auf dem Rücken und spaziert damit durchs Mühlviertel und er möchte gerne, dass alle Hörerinnen und Hörer erfahren, wie großartig das ist, denn er ist vollkommen begeistert und er ist nicht sicher, ob er die Folge überhört hat oder noch nicht gehört hat, ob wir ausreichend schon das Rooking oder Rucking gelobpreist haben. Haben wir das getan oder holen wir es nach? Oder wie tun wir?
Man müsste tatsächlich, wenn man es noch mehr lobpreisen wollen würde, müsste man mal schauen, ob die inzwischen in Europa irgendwelche Apostel haben, die einigermaßen podcast-tauglich sind. Als das mit dem Rucking in Amerika losging, habe ich mir für viel Geld plus ganz fürchterlich viel Geld für Versand und Zoll den Beutel organisiert. Hab dann, ich glaube sogar vom lieben Jens Schauberger beziehungsweise von einem Arbeitskollegen Eisenplatten gelasert bekommen, die dann da auch reingepasst haben, weil natürlich die Amerikaner die 20 Kilo Platten nicht über den großen Teich geschickt haben. Keine Ahnung, das andere hat auch schon so viel gekostet, dass man gedacht hätte, es ist Gold. Ich bin ein Riesenfan. Ich muss gestehen, ich habe aber auch kein Problem damit, einfach in den Rucksack mal 2 1,5 Liter Flaschen Wasser oder 3 reinzutun und damit ein bisschen Last auf den Schultern zu verteilen. Ich mache die Maximalbelastung, also diese 20 Kilo mache ich gar nicht mehr so oft. Ich bin normalerweise so jetzt zwischen 10 und 12 unterwegs, weil ich den Eindruck hatte, irgendwie hat mich das andere dann im Laufe der Zeit doch gestaucht, weil wenn du dann nicht mehr darauf achtest, die Rumpfmuskulatur entsprechend aktiviert zu halten, hängt halt einfach nur haufenweise Gewicht auf den Schultern drauf, ehrlicherweise. Es ist super, es ist großartig, es ist wunderbar. In München gibt's ein paar Aktivisten, sage ich mal, das ist, glaube ich, die Munich Rucking Crew. Die sind mir mal auf Instagram aufgefallen, aber ich hatte noch nie persönlichen Kontakt. Grundsätzlich tolle Marke, tolle Geschichte, tolle Produkte, alles voll super, unterstützen irgendwie Veteranen und machen ganz, ganz tolles Zeug. Also wenn ihr es noch nicht tut, besorgt euch Rucksäcke, tut Gewichte rein, bewegt euch damit. Ich glaube, das Original Rucking hat dann auch noch so ein bisschen so Crossfit, so sportartige Körperkraft plus Rucksack hochheben. Fitness-Elemente, wenn man es in der Gruppe absolviert, das habe ich bis dato ehrlicherweise nicht getan, weil ich absolviere so wahnsinnig wenig sportlich in Gruppen, deswegen nein. Aber also super gut, wir teilen die Liebe an, die sind auch stabile, super Produkte, aber ich wüsste gar nicht genau. Wir können mal, Stefan, die Jungs von dieser Munich Rucking Crew ansprechen, ob die irgendjemand haben, der sich da mal als Papst zur Verfügung stellen möchte. Oder wenn sich sonst jemand meldet, der sagt, ey, du, ich mache das schon urlang und ich kenne die Gründer aus Amerika und ich war da schon mal bei so richtigen Langstrecken-Ruck-Events. Ich glaube, die gehen ja bis zu 182 oder 184 Meilen, was auch immer das dann in Kilometer sind, teilweise mit den Dingern. Gerne mehr, aber also von meiner Seite, ich nutze es, ich mag's und ich finde es toll, aber ja. Es halt gehen mit Rucksack und Gewicht.
Rock'n'Roll.
Yo.
Im Hintergrund ist beim Andreas die Jalousie gerade zugegangen, falls Sie sich gefragt haben, was denn das gerade war. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Es ist kein Überfall. Es war einfach nur die Jalousie. Der Gabriel schreibt uns aus der Schweiz. Hallo Gabriel, wir freuen uns besonders über Zuschriften aus der Schweiz. Das sind nämlich die seltensten. Der Gabriel wohnt in der Schweiz mit einem einjährigen Kind, nur ungefähr 100 Meter entfernt von einer Mobilfunkantenne 3G, 4G und er macht sich Gedanken über mögliche Auswirkungen der Strahlung auf die Gesundheit. So, jetzt teilen wir diese Bedenken oder sagen wir, macht nichts oder was sagen wir? Er hat da noch ein paar speziellere, vertiefendere Fragen, mit denen warte ich noch ein bisschen.
Also so richtig glücklich macht die Kombination jetzt nicht, zumal wir wissen, dass einfach bei ganz jungen Menschen auch die Dicke der Gehirnschale, also des Knochens, so eher keine Dicke ist. Das heißt, dass da noch weniger Abschirmwirkung ist. Also wenn man es ändern kann, da das ändern.
Die Wände, die zur Antenne ausgerichtet sind, innen mit Abschirmfarbe streichen? Fragezeichen. Eine der Fragen vom Gabriel.
Es ist tatsächlich das ganze Thema Abschirmung von von Wohnräumen, was passiert dann wirklich, wie funktioniert das mit den elektromagnetischen Feldern? Also ich sage es ja echt ungern, aber ich würde mir da tatsächlich einen Baubiologen suchen, der zumindest ein halbwegs vernünftiges Konzept hat und da halbwegs vernünftig beraten kann. Wir erinnern uns, ich habe ja jahrelang mit den Jungs zusammengearbeitet, die abhörsicheren Räume für die Bundesregierung gebaut haben. Das heißt, ich habe so eine Grobvorstellung, wie es wirklich funktioniert. Aber im Vergleich zu dem, was das kostet, würde ich umziehen.
Ja, das will er eigentlich vermeiden. Ja, welche praktischen Möglichkeiten zur Reduktion der Belastung gibt es, abgesehen von einem Umzug?
Ja. Es ist genauso, die Nachtschicht bringt mich um. Wie kann ich das ändern? Ja, genau so.
Kann man sich irgendwie resilienter machen dagegen? Ich meine, wenn er jetzt wegzieht, dann hat er ja trotzdem die Strahlung.
Nein, stopp. Also ganz ehrlich, in einem gewissen Maße sind elektromagnetische Felder, auch hochfrequente elektromagnetische Felder, ab einem gewissen Alter relativ unproblematisch, beziehungsweise die Studienlage gibt es jetzt nicht zwingenderweise her, dass man sagen kann, wir wissen fix, dass sie jetzt ganz fürchterlich brutal sind. Wenn allerdings beispielsweise in Frankreich ein Dekret besteht, das sagt, dass ich glaube 300 oder 500 Meter von Schulen entfernt keine Mobilfunkmasten aufgestellt werden dürfen, weil man eben weiß, dass egal was elektromagnetische Felder im hochfrequenten Bereich sonst machen, sie eine gewisse thermische Wirkung haben, also Wärme produzieren. Man auch weiß, wie viel Flüssigkeit im Gehirn drin steckt und man eben auch weiß, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wie fürchterlich dünn die Hirnschale bei Kindern bzw. Kleinstkindern und selbst Heranwachsenden ist im Vergleich zu dem, was wir da oben sitzen haben, ist es halt einfach so, dass das Ganze keine gute Idee ist. Und die gute Idee ist halt auch da wieder eine reine physikalische Geschichte. Je häufiger, also sprich je länger ich einer Schadquelle ausgesetzt bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schadquelle zu einem Schaden führt. Ob man jetzt sagt, ja, das ist halt dann im Endeffekt so ähnlich, wie wenn der Nachwuchs immer so ein bisschen Fieber hat, davon ist doch noch keiner doof geworden. Nein, vermutlich nicht. Allerdings ist es halt so, wir wissen auf der anderen Seite auch, dass, keine Ahnung was, im Ayurveda alle ganz fürchterlich darauf achten, dass der Kopf nicht künstlich zu viel Wärme erfährt, weil es offensichtlich doch gewisse Nachteile für die mentale Entwicklung bzw. Gesundheit haben kann. Ich kann das Thema Abschirmung vorsichtig gesagt, ich weiß nicht, du hast es ja, glaube ich, damals beim Haus auch angeschaut, diese Abschirmfarbe, diese schwarze Graphenfarbe, wo man dann drei oder fünf Schichten auftragen muss. Wenn es deine eigene Bude ist, ist es noch halbwegs okay. Wenn es eine Mietwohnung ist, dann ist es die Hölle, weil wenn du es beim Umzug wieder rausmachen musst, kannst du quasi mit dem Presslufthammer drangehen. Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert, einen Raum wirklich komplett abzuschirmen. Es gibt zwar Materialien für Fenster, es gibt dies oder jenes, aber letzten Endes ist es nie so richtig geil. Es ist immer schwierig, wenn man einen Raum komplett abschirmt, auch damit umzugehen, dass dann ja auch das natürliche Magnetfeld der Erde und ähnliche Geschichten auch mit draußen bleiben. Also es ist halt tatsächlich so, die Kombination aus, ich habe da ein Bewusstsein dafür, ich weiß, dass es ein Problem ist und ich wohne da, ist einfach extrem unglücklich. Mhm. Ich meine es wirklich nicht böse und ich finde es toll, dass man sich um sein Nachwuchs Gedanken macht, so soll es ja sein, aber letzten Endes, ich würde tatsächlich ernsthaft drüber nachdenken, zu sagen, vielleicht kann man Möglichkeit 1 umziehen oder Möglichkeit 2 schauen, wie die Räume stehen, dass zumindest das Kinderschlafzimmer oder das Kinderzimmer möglichst viel Wände nochmal zwischen dem Masten und dem Kinderbettchen hat. Was anderes, ehrlicherweise, fällt mir auch nicht ein. Ich finde es ehrlicherweise immer wieder dramatisch, wenn solche Anlagen so nah an Wohnungen oder Häusern entstehen.
Was halten wir von Lila Quantum Tech oder VivoBase? Lila Quantum Tech, der Gabriel konnte es nicht wissen, in der Vorwoche hatten wir den Philipp Sammer von Holzendorf-Fehling zu Gast, den Mann, der Lila Quantum Tech gegründet hat. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Und Lila Quantum Tech adressiert ja auch das Thema elektromagnetische Felder. Würdest du da in diese Richtung denken, in eine quasi Neutralisierung? Du bist da eher skeptisch, glaube ich, gell?
Also sagen wir so, grundsätzlich das Gespräch mit dem Philipp war toll. Ich glaube durchaus, dass die Quantenenergie ein unglaublich spannendes Feld ist und dass diese in dieser Quantentheorie manifestierte Heilwirkung in vielen Bereichen was machen kann. Das kann ich jetzt so noch nicht mal beurteilen. Es bringt nur auch nichts zu sagen, probier es selber aus, weil das geht ja auch nicht um ihn. Also grundsätzlich, Lilac finde ich tatsächlich gut. Ich setze die Produkte ein. Jetzt eher im Sinne von, ich freue mich an schönen Sachen und ich bilde mir ein, sie tun mir ein bisschen gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe damit elektromagnetischen Feldern aus dem Weg. Ich vermeide elektromagnetische Felder dadurch, dass ich, wenn ich kein Handy brauche, das Handy in Flugmodus stelle und dass ich am Abend irgendwann um 12 macht's klack und dann schaltet eine mechanische Zeitschaltuhr halt den WLAN-Router aus oder in der Früh macht's klack und es schaltet es wieder ein und die meisten Geräte schaffen den Neustart.
Der Hubert schreibt, er hat gute Werte auf dem Ohrring. Ja, gute Schlafdauer, deutlich über 80 Punkte immer, ausreichend Tiefschlaf und REM-Schlaf. Trotzdem ist er subjektiv nicht erholt. Ist der Hubert jetzt ein Hypochonder oder was kann man tun mit dem Hubert? Wir haben ja nächste Woche unsere Top 5 zum Thema Schlaf. Können wir da ein bisschen was vorwegnehmen?
Vorwegnehmen, vielleicht auch seitlich ankleben. Grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, dass die Werte auf dem Ring sicherlich ein tolles Indiz sein, aber bei manchen Leuten ist es tatsächlich so, die wachen auf und der Ring merkt es nicht, weil sie sich dann irgendwie zu wenig bewegen. Ich meine, was sind die Sensoren? Was können die messen? Die können eine Veränderung bei der Herzfrequenz messen, die können im Endeffekt eine Bewegungsveränderung oder mehr Bewegung messen. Also das ist teilweise auch überschaubar. Also vielleicht wacht er tatsächlich auf, aber mir fällt eigentlich gerade noch eine ganz andere Geschichte ein, die da super dazu passt. Ich hatte kürzlich so einen ganz speziellen Workshop mit Leuten in so einem Auswahlverfahren, sagen wir mal. Und da hatte ich die Möglichkeit, denen auch ein bisschen was zum Ausprobieren mitzubringen. Und da kam tatsächlich mehrfach das Feedback, dass das Aufwachen, also das glückliche Aufwachen, dieses Fühlen so ein bisschen wie seinerzeit in der Kindheit, wo man quasi mit dem Lächeln aufwacht, trotz maximaler körperlicher Anspannung und durchaus auch Stress deutlich leichter gefallen ist, weil die Jungs eine Schippe beziehungsweise zwei von dem Magnesiumtrionat von Molekler ausprobiert haben. Und vielleicht, lieber Hubert, auch wenn nicht immer das Supplement die Lösung für alle Fragen darstellt. In dem Fall muss ich tatsächlich sagen, das finde ich extrem spannend. Ich teste es gerade selber auch. Und nein, ist es jetzt nicht zwingenderweise so, dass mir jeden Tag die Sonne beim Aufwachen aus allen Löchern scheint. Aber so ein bisschen den Eindruck, dass es dem Nervensystem hilft, habe ich auch.
Wie viele Kapseln nimmst du da? Also ich sehe gerade, das Glas hat 90 Kapseln. Die geben an, eine Portion sind 3 Kapseln. Wie viel nimmst du?
Ich muss tatsächlich gestehen, wir hatten es im Beutel und von den Beuteln ist auch einer bei mir hängen geblieben. Und da wird quasi 2 Gramm empfohlen. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr, ich habe wahrscheinlich so knapp 3.
Also so und das nimmst du direkt vorm Schlafengehen?
Das nehme ich direkt vorm Schlafengehen, haue ich mir das nochmal in ein bisschen, also in ein bisschen mehr als ein Schnapsglas Wasser rein, weil wir wissen, nicht so viel Flüssigkeit direkt zu Bett gehen, weil sonst Blase. Und das macht tatsächlich einen super Job.
Okay. Und dazu auch noch, ich weiß nicht, Glycin und Inositol oder nur Magnesiumtrionat?
Also ich habe ja meine Stacks am Abend echt massiv runtergefahren, weil ich irgendwann den Eindruck hatte, die ganze Flüssigkeit bringt mich durcheinander. Also ich nehme es gerade tatsächlich pur. Sonst könnte man natürlich auch den Huberman-Stack aufbohren und noch ein Inositol und noch ein Theanin und Glycin. entsprechend mit reinpacken. Aber ganz ehrlich, Hubert, sind wir mal budgettreu, probier's mal einfach mit dem Eltrionat aus. Und wenn das den Job tun sollte, freuen wir uns wieder auf ein Feedback.
Super. Der Thorsten. Der Thorsten hat einige Fragen, die ich alle interessant finde. Erstens einmal, der Thorsten ist begeisterter Skifahrer. Er hat allerdings fürchterlich kalte Hände und kalte Füße beim Skifahren. Das können wir jetzt verblödeln, wenn wir wollen. Aber tatsächlich hat er das Problem. Was kann man tun, wenn jemand beim Skifahren kalte Hände und kalte Füße hat? Und es liegt nicht an der Ausrüstung. Und es liegt auch nicht an der Schilddrüse, zumindest nach Aussage des Hausarztes, der nach dem Standardtest gesagt hat, die Schilddrüse ist in Ordnung.
Mei, wie war das? Abriegelung der Gliedmaßen und der Cortisol, ist keine Stressreaktion sein. Dann könnte man sowas Lustiges wie ein nasales Oxytocin ausprobieren oder Händchen halten im Skilift oder was weiß denn ich. Nichts, was die öffentliche Ordnung stört, aber trotzdem Oxytocin freisetzt. Wenn es dem nicht so ist, also wie gesagt, normalerweise sind ja diese kalten Hände und die kalten Füße ein Stressproblem. Man könnte es mit einem klassischen Stickstoffmonoxid-Donator wie Citrullin, Arginin probieren. Kann allerdings, wenn man in der Dosis ein bisschen hochkommt, auch die Darmaktivität anregen. Das ist jetzt, glaube ich, beim Skifahren auch nichts, was einen so richtig glücklich macht. Wahrscheinlich würde ich es tatsächlich mechanisch anschauen. Ich hatte neulich bei einem Workshop so spezialisierte Menschen aus dem Militärbereich, die hatten irgendwie zum Testen so luftaktivierte, wärmende Einlegesohlen dabei, und weil es in Schießständen im Winter, wo dieser Workshop stattgefunden hat, extrem ekelhaft kalt ist, hatten einige auch so Powerbanks dabei, die gleichzeitig tatsächlich als Handwärmer funktionieren. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich eine mechanische Lösung anschauen. Ich wüsste jetzt nicht, wenn es nicht das Cortisol ist, wie man das Ganze auf Supplement-Basis ernsthaft unter Kontrolle bekommen würde. Klar könnte man mal anschauen, wie geht es den Blutgefäßen? Haben wir irgendwie ein Thema mit dem Endothel? Ist da eine Endothelitis? Dann wäre wahrscheinlich irgendwas rund um Blutgefäßentzündungsmanagement eine spannende Geschichte. Eine Endothelitis sollte man schon auch irgendwie mal diagnostizieren lassen, war halt nach Corona recht häufig verbreitet. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn das jetzt nicht im Alltag sonst aufpoppt, dann würde ich es wahrscheinlich mit mechanischer Wärme versuchen. Ich habe ja beim Eisbaden das Problem auch, dass meine Füße in Abgründe abtauchen, was die Kälte angeht, was völlig idiotisch ist. Was natürlich
Hast du nicht erzählt von dieser Magnesiuminfusion? Wollte
jetzt gerade sagen, was natürlich eine Möglichkeit wäre zu sagen, diese Magnesium-Oxyvenierung, also sprich die diese Push-IV mit Magnesium in Verbindung mit Sauerstoffinhalation, wenn du eine Ärztin oder einen Arzt findest, die das mit dir machen wollen, dann kann es tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte sein. Das hat bei mir auch viel gebracht.
Dauerhaft oder nur vorübergehend?
Schon dauerhaft, aber es waren halt auch wieder 50 Tage hintereinander, wo ich mir irgendwie eine Kanüle in den Arm gerammt habe und dann an der Kanüle eine Spritze angeschlossen habe und mir das dann reingeschossen habe, das unter diesen Magnesiumflasche oder wie du es bezeichnen möchtest, erlebt habe. Das ist halt auch wieder sowas, wenn man so Sachen selber zu Hause macht, weil man so eher ein bisschen grobschlächtiger ist, wie ich vielleicht, oder einfach nicht die Zeit hat, 50 Tage zum Arzt, hintereinander zum Arzt zu fahren, aber sowas trotzdem ausprobieren möchte, dann ist es toll, wenn du da jetzt eher feiner verortet bist, weiß ich nicht genau.
Gut, bei dir sind ja die Blutgefäße auch so Nord Stream 2-artig. Also
ja, erstens das und zweitens.
Die kaputt zu machen, muss man da ja schon einen Taucher hinschicken mit ein bisschen Sprengstoff. Aber der Thorsten adressiert mich noch, und zwar mehrfach. Das eine ist, in einer Folge, ich kann mich noch erinnern, habe ich erzählt die Geschichte von Wim Hof, wie er auf seinen Sohn gewartet hat und sich die Zeit vertreiben wollte mit einem Einlauf. den er mit so einer städtischen Sprinkleranlage unterstützt haben wollte, was ihm dann einen ziemlich, blaulichtigen Transport ins Krankenhaus beschert hat. Der Thorsten fragt, in welcher Folge ich das erzählt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich es erzählt habe und dann nachher unsicher war, ob die Geschichte wirklich stimmt oder ob ich von der geträumt habe. Und ich habe es dann noch einmal nachrecherchiert und habe die Geschichte dann tatsächlich auch gefunden und war dann sehr beruhigt. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es war. Weißt du es noch?
Überhaupt keine Chance, aber ich glaube, die Transkription unserer Folgen schreitet voran. Wenn wir Einlauf ohne Kaffee eingeben, kann eigentlich nicht viel anders kommen.
So, Inus Farese. Er fragt mich, ob ich das noch einmal machen würde oder ob ich es überhaupt machen würde, wenn ich selbst dafür zahlen müsste oder ob ich auf andere Werkzeuge zur Entgiftung zurückgreife. Das hängt davon ab, wie gut man finanziell ausgestattet ist. Ich halte die Inus Farese für ein fantastisch gutes und extrem wirkungsvolles Instrument. Und ich empfinde es als ganz, ganz große Gnade, dass ich das ausprobieren durfte. Ich habe es zweimal gemacht. Das erste Mal war wirklich atemberaubend wirkungsvoll. Das zweite Mal, da habe ich jetzt dann nicht mehr so wahnsinnig viel gemerkt, was vielleicht ein Indiz dafür ist, dass beim ersten Mal die Schadstoffe aus einem halben Jahrhundert aus mir entfernt wurden. Andreas, wenn du es selber zahlen müsstest, würdest du es machen oder nicht? Oder würdest du andere Entgiftungsmethoden bevorzugen?
Sag mal so, das sind ja immer so Fragen, wo die Antwort immer falsch ist. Eine Infusionslösung für eine Natrium-EDTA oder eine Calcium-EDTA kostet vielleicht mit Salz, mit Kochsalzlösung 20 Euro. Das heißt, wenn du das selber machst, kannst du sehr, 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 sehr viele Gelattherapie-Infusionen an dir selber durchführen, bevor du zu dem Preis einer Inus Farese kommst. Mhm. Beim Heilpraktiker bzw. beim funktionellen Mediziner kostet so eine Infusion auch schon irgendwas zwischen 140 und 180 Euro, weil du ewig lang in der Praxis rumhängst, weil ja diese EDTAs sehr langsam laufen müssen. Wenn du sagst, 20 Ausleitungen brauchst du fix, damit du irgendwas an Schwermetallen los wirst, bist du beim gleichen Betrag. Es ist mit Sicherheit total für den Arsch zu sagen, ich nehme jetzt ein bisschen Chlorella. Also kann man schon machen, ist auch tatsächlich super, es hilft gegen schlechten Atem, wird aber das Problem halt nicht lösen. Wenn ich einen Befund habe, wo ich klar sehe, ich habe ein Thema mit Schwermetallen und die Gelattherapie zu Hause ist keine Option, würde ich wahrscheinlich eher eine Inus machen als 20 Infusionen beim Arzt. Mhm. Wenn das Thema Spike-Protein bzw. Spike-Protein-induzierte Gesundheitsprobleme ist, gibt sowieso nichts anderes als die Inus. Und ich kann euch garantieren, ihr Lieben, wenn ihr eine wilde Vorstellung hättet, wie viel Geld ich für das Erproben von Geräten, Anwendungen, Supplements und anderem verbrannt habe, bevor ich dann irgendwann mal professioneller Biohacker in Anführungszeichen wurde und ein Teil, wohlbemerkt auch nur ein Teil der Dinge, die ich so ausprobiere, von Herstellern oder sowas spendiert bekomme. Also wenn ich alles andere nicht hätte machen müssen und nur die Inus selber hätte zahlen müssen, ich wäre echt gut rausgekommen finanziell.
Ja. Wir kommen zum Thema Vitamin D und verdanken das der Daniela. Die Daniela schickt uns da Werte, die sie hat, und diese Werte liegen deutlich über den Bereichen, die empfohlen werden, auch deutlich über den Werten, die ich habe, wo bei mir schon der eine oder andere Arzt über den oberen Brillenrand mir ins Gesicht geschaut hat. Sie sagt aber, sie ist total überzeugt davon, dass man viel mehr Vitamin D braucht, als die Referenzwerte angeben. Und es schadet nicht, wenn man drüber ist. Andreas, du bist da ein bisschen...
Nö, gar nicht. Also Punkt 1 ist das, wir haben ja Gott sei Dank mittlerweile das Glück, es gibt ja mehr als nur den Vitamin-D-Spiegel. Es gibt ja den Vitamin-D-Index, der dann auch ein bisschen mit Begleitwerten daherkommt, der dann auch irgendwie zeigt, was habe ich jetzt da genau im Blut. Also das wäre das Erste. Ich weiß nicht, ob das die Daniela geschickt hat. Ich glaube, es war nur ein absoluter Wert. Zweitens, mein Gott, so irgendwie, wo steht sie denn?
Sie hatte 119, 136, dann 333 und jetzt ist sie zurück auf 183, weil 333, da war nicht nur bei Isoskeilerei, sondern da war es dann auch mit der Supplementation vorbei. Hm. Das war jetzt nicht schlecht, oder?
Der war super. Nein, fühle mich da nur immer so. Also wie gesagt, man kann es übertreiben. Ich werde nie den verkalkten Brustkorb vergessen und ich werde nie den die Osteoporose von einem 30-Jährigen vergessen. Ich persönlich habe keinen Anhaltspunkt zu glauben, dass über den 100 irgendwie dass es das irgendwie brauchen könnte oder dass es irgendwie dazu führt.
Es gibt diese Autoimmungeschichten, wo die Leute dann halt mit diesem Coimbra-Protokoll deutlich höher sind. Aber das ist dann schon eine Sache, wo man sehr engmaschig ärztlich begleitet.
Da sind wir dann auch wieder bei Jens und MS und da weiß dann auch wieder keiner, ob diese Protokolle so wirklich oder was sie oder wie auch immer. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine einzelne Substanz gibt, die mit exorbitant hohen Werten uns irgendwie Richtung Weltherrschaft nach vorne bringt. Und wenn man davon ausgeht, was wir selber in der Lage sind zu bilden, sind es irgendwie durch die Haut 10.000, 12.000 internationale Einheiten pro Tag im Sommer. Also ich glaube, unsere Biologie hat dann da schon irgendwie so einen Puffer. Also über 100.000 hat Andreas Breitfeld die Gruppe verlassen.
Ja. So, die Sophie aus Münster sagt, sie würde sich so freuen. Sie ist 25 und sie hat bereits fantastische Erfolge erzielt unter dem Einfluss unseres Wirkens, was ich toll finde. Und sie sagt, wir sollen uns doch an die frauenspezifischen Themen heranwagen. Vor allem meint sie die Phänomene Östrogendominanz, Progesteronmangel, PCOS, PMS, PMDD und Regelschmerz. Also, dass wir zwei jetzt da ad personam nicht wahnsinnig geeignet sind, ist, glaube ich, klar und leuchtet jedem und jeder ein, der die uns jemals irgendwo zu Gesicht bekommen hat. Aber ganz viele von euch wollen gern, dass wir da jemanden einladen und wir werden das jetzt machen. Wir werden jetzt jemanden einladen, der viele dieser Themen gemeinsam mit uns und für uns adressiert und durchleuchtet und wir werden unsere Fragen dazu stellen. Liebe Sophie, du bist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wir gehen es jetzt an in der nächsten oder spätestens übernächsten Staffel. Wird es einmal die ein oder andere spezielle Frauenfolge geben.
Ich habe da jetzt eine Rückfrage. Hast du jetzt gerade gesagt, der Topfen?
Der Topfen?
Der das Fass zum Überlaufen.
Nein, Tropfen. Tropfen. dass ein rollendes R bei mir verloren gegangen wäre, noch dazu als Österreicher. Du bist der Tropfen, liebe Sophie Gut. aus Münster. So, der Werner kommt wie gerufen, denn der Werner sagt, er hätte gerne eine professionelle Begleitung zum Thema Biohacking, wie macht man regelmäßige Bluttests, wie lässt man sich einen Gentest erklären und so weiter und so weiter. Mhm. So, viele fragen uns, was mache ich denn jetzt bei mir im praktischen Biohacking-Leben? Die Leute hören uns zu, die Leute bekommen Informationen, Anregungen, Inspirationen, tun dann Dinge, probieren Sachen aus, kommen zwei Schritte vor, einen Schritt zurück und so weiter. Was haben wir denn da, Andreas, uns einfallen lassen?
Das ist eine gute Frage. Du meintest jetzt nicht das Kaninchen oder Akkus, sondern ich soll jetzt das Kaninchen aus dem Hut haben. Nee, also grundsätzlich wäre es doch eine tolle Geschichte, wenn man sagen würde, wir machen mal eine ernsthafte Masterclass. Grundsätzlich wäre es doch mal eine tolle Geschichte, wir bauen ein System, das einen in die Position bringt, ohne übermäßig viel ausprobieren zu müssen, gleich die richtigen Entscheidungen rund ums Thema Gesundheit zu treffen. Grundsätzlich wäre es doch eine schöne Idee zu sagen, man arbeitet mal ein halbes Jahr auf wöchentlicher Basis miteinander und schaut, was da so möglich ist. Und genau sowas, da wird es jetzt dann geben. Spätestens im Februar geht's los, wahrscheinlich schon ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo diese Q&A ausgestrahlt wird.
Wir tun unser Bestes.
In jedem Fall, lieber Werner, dir kann geholfen werden, dauert nicht mehr lang und wir werden es hoffentlich schon mit einem Link auf eine Hier geht's dann gleich los Subpage unserer Webseite in den Shownotes.
Ja, wir hoffen, dass wir es sogar schon in die Shownotes hineinbringen, kann es noch nicht ganz versprechen. Tatsächlich geht es uns darum, dass die ganzen Umwege, die Irrungen und Wirrungen, die Blödheiten, die der Andreas und auch ich gemacht haben in den ersten Jahren unserer Biohackerei, dass wir euch die ersparen. Das heißt, mehr Trial als Error oder vielleicht gar nicht so sehr Trial, sondern Execution, dass man wirklich einen Schritt nach dem anderen in die richtige Richtung macht. Und das ein halbes Jahr lang. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir euch da begleiten können vom Status quo in einen Zustand, der eigentlich der alle Möglichkeiten der deutschsprachigen Adjektive übersteigt.
Mega.
Genau, mega. Genau, mega. So, ich springe ein bisschen vor, es tut mir leid, da muss ich jetzt den einen oder anderen ein bisschen auslassen, weil wir schon in der Zeit ein wenig fortgeschritten sind. Der Stefan hat eine orthostatische Dysfunktion. Es ist ihm oft schwindlig, auch beim Sport. Fällt uns da was ein? Er nimmt regelmäßig Salz zu sich und das hilft auch gut. Zufrieden ist aber immer noch nicht. Was kann man denn tun, wenn so eine orthostatische Dysfunktion zu immer wiederkehrendem Schwindel führt? Fällt dir was ein?
Also grundsätzlich, jein, ja, nein, vielleicht. Also meistens ist es eher ein Regulations- und kein Strukturproblem, wenn ich so sagen darf. Also ich gehe jetzt grundsätzlich mal davon aus, dass eigentlich alles in Ordnung ist, aber gerade was nicht stimmt, wenn ich so blöd sagen darf. Also grundsätzlich werden Stressphasen, Infekte, irgendwelche Spielereien mit der Ernährung rund ums Fasten sehr, sehr, sehr gut geeignet, sowas auszulösen. Häufig hat es damit zu tun, dass das autonome Nervensystem nicht ganz das macht, was es tun sollte. Es könnte durchaus sein, dass man es mit einem Volumenmangel beim Blut zu tun hat. Also, dass eventuell auch zu wenig Flüssigkeit einfach mit eingebunden ist. Salz nimmt das schon, Eisen würde ich mal anschauen, Cortisol würde ich mal anschauen, dass man da so ein bisschen sieht, was da los ist. Grundsätzlich die Banalgeschichten macht er wahrscheinlich eh. Also sprich, mehr Salz zu sich nehmen, Flüssigkeit erhöhen, langsam aufstehen, also langsame Bewegungen. Und letzten Endes ist es aber so, wenn es vom autonomen Nervensystem käme, wovon ich jetzt mal heilen durch Handauflegen per Telepathie ausgehen würde, wären mir Atemgeschichten wichtiger als auf Supplements oder sowas zu hoffen. Und ich weiß nicht, ob es schon eine medizinische Abklärung gab. Also wenn es ewig anhält, würde ich es tatsächlich nochmal mit den Weißkitteln diskutieren. Genügt uns das? Ich glaube schon.
Vorhin hat es gepiepst bei mir. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat.
Nein.
Und es hat auch gezischt. Vielleicht hat man das auch gehört. Ich weiß nicht. Es lag daran, dass ich mir Wasserstoffwasser zubereitet habe. Die Bettina bezieht sich auf die Wasserstoffwasserfolge und da sagt sie, da wird doch eine Plastikflasche verwendet und ihr wollt doch Mikroplastik vermeiden. Was macht ihr denn da? Fragt sie und ich sage drauf, das ist ein, Tritan oder so Behälter, den da der Yasin verbaut hat. Und natürlich stelle ich den jetzt nicht in die Sonne und so weiter, aber da glaube ich, kriegt man kein Mikroplastik ab, wenn man sich sein Wasserstoffwasser in dem H2 Turbo 3.0 von AquaVolta zubereitet. Oder, Andreas?
Ich könnte dem nichts entgegensetzen.
Haben wir noch diesen Rabattcode?
Der gilt weiter.
Gilt der weiter? Der ist nämlich ziemlich atemberaubend. Ich glaube, dass man da 100 Euro spart oder so. Wenn er noch gilt, dann wird das in den Shownotes erwähnt. Ich liebe mein Wasserstoffwasser. Der Matthias hat seit Jahrzehnten massive Probleme mit der Halswirbelsäule. Ohrgeräusche, Verspannungen, ganz komische Reaktionen des vegetativen Nervensystems, wenn ich es komplett mit dem Sport übertreibe. Und deswegen war er auch schon bei x Ärzten und keiner kann helfen. Er war schon kurz davor in die Domrep zum Prolotherapie-Experten Andreas Schlecht zu fliegen. Der spritzt BPD-157, TB500 und so weiter, was helfen soll. Mein Orthopäde kannte das Thema überraschenderweise und sagte erstens, dass es dazu laufende medizinische Testgruppen in Deutschland gibt und zweitens, dass er sich das selbst in unserem Alter, wir sind beide 55, nicht spritzen lassen würde, weil Peptide im Verdacht stehen, alle möglichen Zellen schnell wachsen zu lassen, eben auch Tumorzellen. Und in unserem Alter wäre das keine gute Idee. So, was weißt denn du zu diesen Testgruppen oder weißt du nichts? Ich glaube, dass Halswirbelsäule jetzt nicht so dein Brot- und Butter-Thema ist jeden Tag.
Also fangen wir hinten rum an. Ja, also wenn die Aussage so getroffen ist, wie sie geschrieben ist, ist sie natürlich schwierig, weil also grundsätzlich das Thema Peptide sind gar so gefährlich. Insulin ist ein Peptid. Wir haben ganz viele Peptidhormone in unserem Körper seit ewigen Zeiten und offensichtlich funktionieren die ganz gut, dass wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Ja, es gibt eben mit Ratten, denen man das Mehrfache ihres Körpers, also in der Relation idiotische Mengen, also Humandosen in Nagetiere verabreicht hat, gab es tatsächlich onkologische Befunde, beziehungsweise da ist mal ein bisschen was aufgetaucht, was aber aufgrund der Dauer der Qual und der Dosismenge, glaube ich, als nicht signifikant einzustufen ist. Von der deutschen Untersuchung weiß ich nichts. Es ist aber tatsächlich so, würde die zweite Aussage stimmen, dann wäre die erste Aussage nicht möglich. Also der Ethikrat würde eine derartige Testgruppe nicht zulassen, wenn man davon ausgehen würde, dass es ein ernsthaftes onkologisches Risiko gibt. Mhm. Das ist so. Also insofern weiß ich nicht genau. Ist bestimmt ein toller Orthopäde, hat bestimmt in ganz vielen Bereichen auch recht. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, der Andi Schlecht hat ja irgendwann mal die Schlankmacher gegründet und dann wurde, glaube ich, aus den Schlankmachern die Verdünnisierer, als er dann in die Domrep gezogen ist. Ich glaube jetzt nicht zwingenderweise, dass man für ein derartiges Peptidprotokoll in die Domrep fliegen muss. Ich glaube, das kann man durchaus bei modernen Ärzten auch im deutschsprachigen Raum inzwischen bekommen. Und das würde ich auch persönlich vorziehen, weil der Aufwand, auch der pekuniäre Aufwand, scheint mir für die Anwendung von so einem Peptid-Dreiklang eher ein bisschen problematisch zu sein.
Gut, mir ist irgendwie im Hinterkopf sitzt bei mir im Zusammenhang mit dem Thema Halswirbelsäule auch der Bodo Kuklinski. Der hat, glaube ich, zu diesem Thema auch gearbeitet und den Bodo Kuklinski haben wir ja zuletzt des Öfteren erwähnt, im Zusammenhang mit seiner Empfehlung am Abend, das Spätstückchen einzunehmen, das allerdings mit der HWS nichts zu tun hat.
Und natürlich alles rund um das Thema Traumaarbeit. Also es ist schon klar, also dass die Halswirbelsäule, die hyperbare Sauerstoffkammer kann bombastisch helfen. Es wäre auch total toll, wenn man einen wirklich guten Osteopathen ausgraben könnte, der sich dem Thema annehmen kann, je nachdem, wo man wohnt. Manche sind glücklich, die haben einen Julian Gunkel, manche sind zufrieden und haben einen Daniel Sendker, also den Lichtblock, der aber tatsächlich mit seinen Händen gar wundervoll bringen kann. Also es gibt da schon ein paar andere Geschichten auch noch, die mir einfallen würden. Aber jetzt der Peptid-Alarmismus war jetzt das, was mich so ein bisschen bei der Antwort jetzt im ersten Moment getriggert hat.
Ja.
Weil the dose makes the poison.
So, die letzte. Sorry an alle, die nicht drangekommen sind diesmal. Wir haben uns ein bisschen verplaudert. Aber es sind tatsächlich auch wirklich und herzlichen Dank so viele Fragen, dass wir nicht alle beantworten können. Wir haben versucht, eine halbwegs repräsentative Auswahl zu treffen. So, als letzte dran ist die Sandra. Die arme Sandra hat starken Haarausfall. Eine große kahle Stelle auf dem Oberkopf, circa 6x2 cm. Die Kopfhaut schuppt und juckt. Es bilden sich Plaques. Es ist sehr schmerzhaft, wenn die abgehen. Und immer sind Haarbüschel mit dabei. Als Frau ist das eine riesige Katastrophe. Kopfhautbiopsies gemacht, ohne Ergebnis der Ursache. Es wurde nur festgestellt, dass es keine Bakterien, Pilze oder so sind. Es gibt angeblich keine Behandlung. wird er gesagt. Hormonstatus ist gemacht, auch da ist angeblich alles gut. Hautärzte wollen nur Cortison verschreiben, sonst nichts. Was kann ich tun, fragt die liebe Sandra. Fällt dem Andreas irgendwie spontan was ein? Was könnte sie denn noch probieren, überprüfen, hinterfragen? Hast du noch irgendeine Idee, was sie tun könnte?
Also es ist tatsächlich so ein Fall, wo ich dann auch ohne Kontext ehrlicherweise auch mir erschütternd schwer tue und eigentlich in erster Linie mir auch nur denke, mein Gott, wie scheiße muss das tatsächlich sein? Als Frau, also ich habe auch keine Haare im Kopf, aber das ist ein anderes Thema. Was haben wir denn? Also wir haben natürlich grundsätzlich immer das Thema mit dem Rotlicht, was eventuell was bringen könnte. Also Photobiomodulation zeigt ja relativ vernünftige Auswirkungen auf die Haarwurzel beziehungsweise den Haarausfall. Sonst muss man es tatsächlich nochmal irgendwie sich anschauen. Ist es jetzt eine Autoimmungeschichte? Ist es eine Entzündungsgeschichte oder ist es eine Neuroimmungeschichte? Also da ist ja tatsächlich irgendeine systemische Grundlage haben wir ja dabei. Eine unauffällige Biopsie schließt natürlich nichts aus, außer dass sie nichts gefunden haben. Cortison ist fix auch keine Lösung, das ist auch jedem klar. Letzten Endes, ja, mein Gott, das wäre jetzt eine Coaching-Geschichte. Darmanalyse, Immunsystem überprüfen, die Stressachsen anschauen, die Mikronährstoffe anschauen und dann, wenn man das alles beisammen hat, das Ganze nochmal durchlaufen. Aber ohne wirklich mal umfangreich das ganze System, beginnend vom Darm, über das Immunsystem, über die Lebensumstände. Klar, jetzt ist Stress da, aber sonst anzuschauen und das ein Mikronährstoffprofil zu haben, erscheint mir alles andere eher, ja, schwierig zu sein.
Gut, aber, liebe Sandra, ich hoffe, da waren wenigstens ein paar Anregungen dabei. Möglicherweise die eine oder andere hast du schon auf deinem eigenen Leidensweg selbst verfolgt. Vielleicht war was Neues für dich dabei. Wir drücken
von Herzen die Daumen.
Ja. Gut. Ja, das war jetzt ein bisschen so ein
nicht so positiver Ende. Warte mal, ich hab noch einen. Da gab es irgendwie eine Kritik aus Wien zum Thema Progesteron.
Mhm.
Hast du die denn noch auf dem Schirm?
Das ist die von der Sonja, glaube ich, gell?
Das kann gut sein. Ich.
Ja, also sie macht uns ein Kompliment für die lustigen Folgen und hört uns gerne zu. Aber interessant finde ich auch, dass ihr ein transdermales Progesteron empfehlt. Ich als Frau in der Menopause kenne in meinem Umfeld niemanden, der Progesteron transdermal nimmt und erinnere mich auch, dass Dr. Orfanus Böckel in einem Podcast gemeint hat, dass man Progesteron zum Schlafen unbedingt oral einnehmen sollte, auch für Männer möglich. Gibt es besondere Gründe, warum ihr transdermal empfehlt? Oder ist das in Deutschland einfach anders?
Tatsächlich ist der erste Grund, warum ich immer eigentlich nur transdermal empfehle, dass es da ein bioidentisches Progesteron gibt in transdermaler Qualität, während wir es oral in bioidentisch eigentlich nicht herbekommen. Ob das in Österreich anders ist, kann sein. Ich bezweifle es. Und tatsächlich geht es mir in erster Linie darum, dass man im Himmelswillen das Zeug einfach nur bioident zu sich nimmt und nicht synthetisch. Wir hatten es neulich mit der Aufarbeitung der missglückten Hormonstudien in Amerika mit den synthetischen Hormonen. Ich mag sie einfach nicht im Körper haben. Bei keiner meiner Klientinnen und auch bei keiner meiner Hörerinnen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, es mag durchaus sein, dass Progesteron bioident in oraler Gabe, wenn es verfügbar ist, eine bessere Auswirkung auf den Schlaf hat. Aber ich glaube, insgesamt die Wirkung in Bezug auf die Freisetzung von GABA, die Wirkung auf eine insgesamt etwas, ja, diese leicht puffernde Wirkung aufs Nervensystem halte ich nach wie vor für extrem spannend. Und nein, ich bin tatsächlich, nachdem ich doch den einen oder anderen Rimkusarzt in meinem Leben kennenlernen bzw. anschauen durfte, nur ganz vorsichtig der Auffassung, dass ich ein großer Fan von Progesteron bei Männern bin. Es mag zwar sein, dass die dann ganz toll schlafen, aber sie entwickeln auch so ein bisschen ein faltenlos gequollenes Aussehen, das ich persönlich als eher interessant als wünschenswert bezeichnen würde.
Nachzuhören diese Studie, die der Andreas gerade zitiert hat, ausführlicher in der Folge Nummer 209, wo wir uns mit einigen aktuellen Studien beschäftigt haben.
Ja,
so,
gut,
jetzt machen wir aber zu, du. Also, weil sonst, ich meine, wir können ja da jetzt absolut, nicht irgendwie absolut, den Tag quasi. Nee,
also wie gesagt, schmiert's weiter, hört's weiter, bleibt uns gewogen, Newsletter abonnieren, Instagram abonnieren, Folgen teilen, Sternebewertungen geben, alles was hilft. Dem Stefan regelmäßig Mails genau. schreiben und ihn zu fragen, was wir denn in der nächsten Folge machen, dann muss ich es nicht mehr tun. Was machen wir in der nächsten Folge?
Also die Fragen, bitte stellen Sie weiterhin Fragen, fragen@biohacking-praxis.de. Wir werden sie sammeln, wir sehen sie alle, wir sortieren sie und wir bereiten sie so auf, dass wir dann einmal pro Staffel eine schöne Q&A-Folge zusammenbringen. Und bewerben Sie sich für das 1:1 Live-Coaching. Das ist meine neue Lieblingsfolge in jeder Staffel. Und wenn Sie das mit der Theresa und mit der Maya noch nicht gehört haben, dann holen Sie das nach. Aber tun Sie das nicht am nächsten Dienstag, denn da müssen Sie uns wieder bei der neuen Folge zuhören. Das wird dann die Folge Nummer 215 sein. Wir eröffnen damit die Staffel 19. Es sind Top 5 und deswegen, weil der Andreas zuletzt im Coaching immer wieder und auch weil im 1:1 Coaching mit der Maya wieder das Thema Schlaf aufgetaucht ist, der Andreas rankt seine Top 5 Schlaf.
Super, da freue ich mich drauf. Bis dahin, schlaft gut, bleibt uns gewogen. Danke.
Dankeschön.
Bye-bye.
Wir schauen. Baba.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute
Selen.
Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Selen ist so etwas wie der Geheimschalter für viele Schutzsysteme im Körper. Ohne Selen funktionieren wichtige antioxidative Enzyme nicht, die unsere Zellen vor oxidativem Stress schützen. Außerdem ist Selen essentiell für die Aktivierung von Schilddrüsenhormonen, also die Umwandlung von T4 in das aktive T3, und spielt eine Rolle für Immunsystem, Fruchtbarkeit und Gehirn. Spannend für Longevity: In vielen europäischen Regionen sind die Böden eher selenarm. Das heißt, ein leichter Mangel ist deutlich realistischer als eine optimale Versorgung.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Beobachtungsdaten zeigen, Menschen mit zu niedrigen Selenwerten haben im Schnitt ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine höhere Gesamtsterblichkeit. Aber es gibt eine klare U-Kurve. Zu wenig ist ungünstig, zu viel ebenfalls. Sehr hochdosierte Selensupplements bringen in großen Präventionsstudien bisher keinen überzeugenden Effekt. Am plausibelsten sind Effekte dort, wo ein echter Mangel besteht, etwa bei älteren Menschen oder bei Bevölkerungsgruppen in Regionen mit sehr selenarmen Böden.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Selen wird als besondere Aminosäure, Selenocystein, in sogenannte Selenoproteine eingebaut. Dazu gehören zum Beispiel Glucidionperoxidasen, die Peroxide entschärfen, bevor sie Zellmembranen schädigen. Andere Selenenzyme aktivieren Schilddrüsenhormone, indem sie T4 in das aktive T3 umwandeln. Kurz gesagt, ohne Selen läuft der Stoffwechsel also eher im Sparmodus. Selen bestimmt mit, wie gut unser Körper also mit oxidativem Stress, Entzündung und Stoffwechselregulation klarkommt.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Der Name Selen kommt vom griechischen Wort für Mond, Selene. Und Paranüsse sind kleine Selenbomben. Schon ein paar Nüsse können mehr Selen liefern als die empfohlene Tageszufuhr. Praktisch bei Mangel, potenziell zu viel, wenn man gleichzeitig hochdosierte Supplements nimmt.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Beliebte Verbindungen sind organische Formen wie Selenmethionin oder Selenhefe und anorganische Formen wie Natriumselenit. Bevorzugt in Supplements und in wissenschaftlichen Studien wird aber Letzteres, also Natriumselenit, eingesetzt, weil sich organische Formen im Körper anreichern und so zu Dosierungsschwierigkeiten führen können. Außerdem, wer regelmäßig Paranüsse isst, Multivitamine nimmt und ein Selenpräparat obendrauf legt, kann langfristig in den Überdosierungsbereich rutschen. Also lieber das Gesamtpaket im Blick haben und im Zweifel Werte checken lassen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.